Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Morgen, herzlich willkommen hier bei der Leseinsel der jungen Verlage. Wir starten heute mit einer anderen Virginia Woolf oder unbekannteren Virginia Woolf. Wir stellen Ihnen das Buch Bloomsbury and Freshwater vor von Virginia Woolf und Tobias Schwarz, den ich herzlich begrüße, der neben mir sitzt, Autor, Übersetzer, Publizist, in Osnabrück geboren, in Berlin lebend, und der das Theaterstück von Virginia Woolf hier übersetzt hat und ein Theaterstück dazu geschrieben, komponiert hat. Aber erstmal als Einstieg die Frage, also das Buch heißt Bloomsbury and Freshwater oder Bloomsbury und Freshwater. Ja, bitte Tobias, erklär doch mal, was ist das Bloomsbury und was ist Freshwater?
Na, zunächst einmal sind das zwei einfach Ortsbezeichnungen. Freshwater, wie das Stück von Virginia Woolf heißt, ist ein Ort auf der südenglischen Isle of Wight, wo die Großtante von Virginia Woolf, Julia Margaret Cameron, gelebt hat und so ein Künstlerkreis um sich geschart hat. Und Bloomsbury, der Stadtteil von London, wo eben Virginia Woolf irgendwann gelebt hat und auch einen Künstlerkreis um sich geschart hat.
Genau. Und Freshwater, du hast es gesagt, ist das ist der Titel des Theaterstücks von Virginia Woolf. Man kennt ja Virginia Woolf natürlich als große und wichtige Autorin der Moderne, aber gar nicht als Dramatikerin. Was hat es damit auf sich?
Also das ist tatsächlich ihr einziges Stück und es ist auch ein sehr kleines Stück. Nicht abendfüllend. Sie hat das geschrieben im Kontext des sogenannten Memoir Clubs. Also das ist so eine Bloomsbury-Geschichte gewesen, dass die Bloomsburys sich getroffen haben und gegenseitig Erinnerungen vorgetragen haben. Und dieses Stück, wie gesagt, über ihre eigene Großtante, steckt eben auch voller Erinnerungen. Und sie hat das für einen kleinen exklusiven Rahmen, 80 Zuschauer, Freunde und Bekannte der Bloomsbury-Gruppe, 1935 in London Bloomsbury geschrieben und da selbst auch inszeniert und mitgespielt haben eben Freunde und Bekannte. Ihr Mann hat mitgespielt, Leonard Woolf hat mitgespielt, ihre Schwester hat mitgespielt, die Malerin Vanessa Bell und ja, andere, auch ihre Nichte.
Ihre Tante, über die sollten wir aber noch etwas mehr sagen. Virginia Woolfs Tante Julia Margaret Cameron steht im Mittelpunkt des Stückes. Es ist auch, das möchte ich auch bei der Gelegenheit sagen, es ist in diesem Buch auch ein Essay, ein Porträt Virginia Woolfs über Julia Margaret Cameron auch abgedruckt, den du ebenfalls übersetzt hast. Das war wirklich eine Pionierin der Fotografie, aber vielleicht erzählst du dazu auch noch ein bisschen mehr.
Ja, sie war tatsächlich im Grunde, als das Medium Fotografie erfunden wurde, hat sie zugeschlagen und ist Fotografin geworden, hat viele berühmte Persönlichkeiten ihrer Zeit fotografiert. Da gibt es also immer noch sehr viele Fotografien. Es gibt auch Fotobände von Julia Margaret Cameron. Sie war mit Lewis Carroll, dem Alice-Autor, befreundet, der auch fotografiert hat. Und da gibt es so unterschiedliche Geschichten. Also sie war nicht nur Fotografin, sie war auch vor allem eine große Despotin. Und das ist auch etwas, was in dem Stück dann von Virginia Woolf humorvoll, karikierend so auf die Schippe genommen wird. Also sie hat ihre Modelle ziemlich malträtiert. Aber das werden wir gleich auch noch ein bisschen hören. Ja. Und eine Sache ist auch noch interessant, das beschäftigt eigentlich die Kunstgeschichte bis heute. Sie war berühmt dafür, dass ihre Fotografien unscharf waren. Und da gibt es so die Frage über die letzten 120, 140 Jahre, ob das nun Unfähigkeit ist oder Kunstwille?
Wir sind natürlich der Überzeugung, oder ich bin der Überzeugung, es ist gewollt und Kunstwille. Und nur weil sie eine Frau ist, wird das dann wurde das dann auch als eher als Unfähigkeit gedeutet.
Ja, aber in der Forschung ist man, glaube ich, mittlerweile so weit, das auch anzuerkennen, dass Unschärfe auch Kunstausdruck sein kann. Und da gibt es auch Berührungspunkte, das würde jetzt so weit führen, würde ich behaupten, zum Werk und zur Ästhetik von Virginia Woolf.
Ja, dieses Stück gibt es natürlich oder gab es vorher in also gibt es natürlich in der englischen Version, in der Originalversion auch in Buchform. Es gab es in vielen anderen Sprachen und Ländern in Buchform, aber eben noch nicht in einer deutschsprachigen Ausgabe. Das haben wir hiermit zum ersten Mal getan. Und ja, wir werden auch noch, also das Stück hat sehr viele verschiedene Personen. Wir sind ja nur zu zweit hier auf der Bühne, aber wir werden natürlich irgendwie auch noch Dialoge daraus lesen, also aus Freshwater. Aber vorab trotzdem noch was über dein Stück, was eigentlich, was dem vorangestellt ist oder in das Freshwater integriert ist, über Bloomsbury.
Ja. Ich habe ja gerade schon gesagt, also sie hat das selber inszeniert, ihr eigenes Stück, diese Uraufführung 1935 in London Bloomsbury, ist sehr anekdotenträchtig, also man weiß sehr viel darüber, Virginia Woolf hat darüber geschrieben, einige Leute, die dabei waren, haben darüber geschrieben, man weiß zum Beispiel, dass ihr Schwager Clive Bell im Publikum saß und die ganze Zeit so laut gelacht hat, dass niemand mehr ein Wort verstanden hat. Oder Virginia Woolf hat zwischendurch, also es taucht ein Esel auf und Virginia Woolf als Soufflöse sozusagen hat diesen Eselsruf imitiert. Und sie hat sich auch, also in Anlehnung an Shakespeare, nachdem dann das Stück gelaufen war, zum Applaus mit einem Eselskopf, also dann hat sie sich einen Eselskopf aufgesetzt und als Esel quasi verbeugt und ihr eigenes Werk auch als Eselei bezeichnet, also als Farce sozusagen. Genau, und aus diesen verschiedenen überlieferten Geschichten habe ich eine Art, ich sage immer, eine Art Reenactment moduliert, weil es nicht streng genommen, also es ist kein Reenactment, was wirklich historisch treu ist sozusagen, es ist fiktional, ich habe da sehr viel montiert. Also mein Stück fängt an, die Situation ist kurz vor der Uraufführung, Virginia Woolf wird von einer BBC-Reporterin interviewt und dieses ganze Interview besteht zum Teil aus Zitaten, zum Teil aus Worten, die ich Virginia Woolf in den Mund gelegt habe. Nach diesem also frei erfundenen Interview geht es dann ins Atelier von Vanessa Bell, wo auch die Uraufführung stattgefunden hat. Da treffen die Gäste ein, dann gibt es Premierengespräche, Smalltalk. Dann hält Virginia Woolf eine Ansprache ans Publikum. Da bin ich ähnlich verfahren wie bei dem Interview. Also da steckt auch sehr viel Originalton von Virginia, also von mir übersetzter Originalton von Virginia Woolf drin. Und dann wird das Stück aufgeführt. Das ist dann sozusagen Virginia Woolfs Stück in meinem Stück, als Stück im Stück. Und im Anschluss gibt es noch einen Epilog auf einer Wolke. Das ist dann die Gegenwart. Virginia Woolf ist tot. Und mit den Stimmen, die sie ja tatsächlich gehört hat und die sie in den Selbstmord getrieben haben, ist sie im Himmel auf einer Wolke, unterhält sich mit denen und trifft dort auch den Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes, der auch zum Bloomsbury-Kreis gehörte und sie unterhalten sich, genau. Und zu Keynes kann ich noch sagen, der war nicht dabei bei dieser Uraufführung, aber das ist eben, als Teil der Bloomsbury-Gruppe hätte er dabei sein können, deswegen ist er in meinem Stück auch dabei.
Ja, jetzt noch, noch kurz, bevor wir dann tatsächlich auch lesen, an eine Kostprobe geben. Kurz noch was zu der Rezeption von diesem Stück. Also ich finde es auch sehr interessant, wer das dann nachher tatsächlich auch aufgeführt hat. Also es wurde von sehr berühmten Schriftstellern und Schriftstellerinnen dann aufgeführt. Sag doch da noch was darüber.
Ja, also es hat es zeigt eine Farbe von Virginia Woolf, die ist sehr, also man kennt sie natürlich schon als Humoristin, aber so komisch, wie sie eigentlich in diesem Stück ist, ist sie selten. Und dieses Stück hat auch etwas Absurdes. Und so um 1980 haben Eugène Ionesco, Nathalie Sarraut, also Ionesco als Vertreter des absurden Theaters, Sarraut, Alain Robbe-Grillet und auch wieder mit Ehefrauen und Freunden haben dieses Stück nochmal performt sozusagen in Paris, in London, in New York. Und das hat für mich auch ein bisschen die Idee geliefert. Wir haben im Dezember im Literarischen Kolloquium Berlin die Buchpremiere gehabt. Und da war auch die Frage, macht man das jetzt mit Schauspielern? Und dann habe ich aber eben befreundete Schriftsteller dazu gebeten, Antje Ravik-Strubel, Jan-Peter Bremer und auch Verleger, also meine Verlegerin Britta Jürgs und der Verbrecherverleger Jörg Sundermeier war dabei. Und da haben wir das eben, ja, so wie damals Ionesco und Co., haben wir das dann im Literarischen Kolloquium versucht zu performen, zu gestalten.
Und Antje Ravik-Strubel war natürlich Virginia Woolf.
Ja.
Das war auch ganz wunderbar. Ja, auf Sie müssen Sie heute leider verzichten, aber ich denke, jetzt geben wir mal unsere Kostprobe. Vielleicht erklärst du kurz die Personen, die wir jetzt zu Beginn verkörpern.
Genau, also ich würde erstmal zum ersten, also wir lesen gleich den zweiten Akt, weil das ein reiner Dialog ist. Im ersten Akt tauchen mehr Personen auf. Julia Margaret Cameron, die Fotografin und Großtante von Virginia Woolf. Ellen Terry, die junge Ellen Terry, die später eine berühmte Shakespeare-Darstellerin wurde. Ihr Ehemann, der 30 Jahre ältere George Frederick Watts, der Maler. Und dann vor allem der Poeta Laureatus Alfred Lord Tennyson.
Und bitte nochmal die Erklärung von Poeta Laureatus. Und,
ja, die kann ich vorlesen.
Vielleicht die, genau, bitte die Lektüre. Es gibt nämlich einen, auch einen auch total interessanten Anmerkungsapparat.
Der sehr viel Arbeit bereitet hat.
Also hört sich jetzt langweilig an, aber ist es überhaupt nicht. Und daraus liest Tobias nochmal die Definition.
Ja, also da sind halt die Begriffe und Personen erklärt, die auftauchen und zu denen man nicht jetzt unmittelbaren Bezug hat. Also Poeta Laureatus, lateinisch für lorbeergekrönter Dichter, im Vereinigten Königreich ein von der Queen respektive vom König ernannter Hofpoet, der für offizielle Anlässe Gedichte verfasst und neben einem Honorar traditionell ein Fass mit rund 477 Litern Sherry erhält. Bis 1999 wurde der Poet Laureate auf Lebenszeit ernannt, seitdem für eine Dauer von 10 Jahren. Seit 2009 die schottische Dichterin Carol Ann Duffy als erste weibliche und offen homosexuell lebende Poet Laureate. Zum Beispiel.
Genau. Und dieser Poeta Laureatus ist eben Tennyson.
Genau, und die treffen sich in Freshwater auf dem Anwesen von Julia Margaret Cameron. Ellen Terry sitzt schon seit Stunden Modell für ihren Ehemann und irgendwann, ja, da schreit eben ein Esel und sie rennt raus und dann setzt sie sich bei Alfred Tennyson auf den Schoß und das ist jetzt einfach ein lustiger Dialog, den wir kurz vorlesen. Ellen Terry auf dem Schoß von Alfred Tennyson, den ich lese.
Ach so, ich dachte hier unten. Du fängst doch an.
Genau. Du bist ein sehr schönes Frauenzimmer, Ellen.
Und Sie sind ein sehr großer Dichter, Mr. Tennyson.
Hast du jemals die Haut eines Dichters gesehen? Er krempelt sich die Ärmel hoch und zeigt dir seinen Arm.
Wie ein verwelktes Rosenblatt.
Ach was. Du solltest mich mal im Bad sehen. Ich habe Schenkel wie aus Alabaster.
Manchmal denke ich, Sie sind der sensibelste von allen, Mr. Tennyson.
Küsst sie. Ich bin sensibel für Schönheiten in all ihrer Erscheinungsformen. Das ist meine Aufgabe als Poeta Laureatus.
Sagen Sie, Mr. Tennyson, haben Sie jemals Schlüsselblumen vom Wegesrand gepflückt?
Viele Male.
Und ist Lady Tennyson jemals auf einem Pferd über ihren Kopf hinweggesprungen?
Emily und Springen? Emily und Springen? Sie liegt seit 50 Jahren auf ihrem Sofa und es sollte mich doch überraschen. Nein, ich wäre erschüttert, sollte sie je wieder aufstehen.
Dann vermute ich, Sie haben nie geliebt. Ist denn nie jemand über Ihren Kopf hinweggesprungen und hat eine weiße Rose in Ihre Hand fallen lassen und ist davon galoppiert?
Hallam ist niemals galoppiert. Er saß schlecht zu Pferde. Mein Leben war eigentümlich frei von amorösen Aufregungen der Art, die du schilderst. Erzähl mir mehr.
Sehen Sie, Mr. Tennyson, ich bin neulich spazieren gegangen und habe am Wegesrand Schlüsselblumen gepflückt als...
So, ja. Und in diesem Moment tritt Julia Margaret Cameron auf, die den Truthahn in der Zwischenzeit geschlachtet hat.
Aber zuerst musst du erklären, warum.
Weil sie die Flügel benutzen will, um dem Modell sozusagen Engelsflügel anzuheften.
Genau, und dann ist Ellen Terry natürlich erschüttert, weil Mrs. Cameron den Truthahn getötet hat. So, aber jetzt machen wir einen Sprung.
Genau. Ellen Terry ist geflüchtet sozusagen aus dieser etwas merkwürdigen Situation da im Atelier und sitzt mit einem jungen Mann, dem Leutnant Craig, auf den Needles. Das ist jetzt der zweite Akt. Die Needles-Felsen im Meer vor der Isle of Wight. Ellen Terry und John Craig sitzen in Badeanzügen auf den Needles.
Ist natürlich ganz dem Wetter entsprechend heute.
Genau.
Aber deswegen sind wir auch hier nicht in Badeanzügen, sondern angezogen.
Schön, hier sind wir nun.
Oh, wie herrlich es ist, auf einem Felsen mitten im Meer zu sitzen.
Mitten im Meer?
Ja, es ist das Meer. Sind Sie nicht der junge Mann, der auf einem roten Pferd über den Feldweg hinweggesprungen ist?
Der bin ich. Sind Sie die junge Frau, die am Wegesrand Schlüsselblumen gepflückt hat?
Die bin ich.
Ach Gott, was für eine Gaudi.
Oh, das sollten Sie, Senior, nicht hören lassen. Oder wenn Sie es tun, dann belassen Sie es bitte schön bei einem Gott.
Ein Gott? Zum Teufel. Wer ist der Senior?
Wer der Senior ist? Oh, er ist der moderne Tizian.
Tizian?
Ja, Tizian.
Sie niesen? Ich hoffe, Sie haben sich nicht erkältet.
Nein, ich fühle mich himmlisch. Warm wie ein Toast, so wie wir hier in der Sonne sitzen. Sie können sich nicht vorstellen, wie kalt das ist, wenn man in einem Schleier für die Bescheidenheit Modell sitzt.
Im Schleier für die Bescheidenheit Modell sitzen? Was zum Teufel soll das bedeuten?
Nun ja, ich bin mit einem großen Künstler verheiratet. Und wenn man mit einem großen Künstler verheiratet ist, sitzt man eben im Schleier Modell für die Bescheidenheit.
Verheiratet? Sie sind eine verheiratete Frau? Sie? Und der alte Herr mit dem weißen Bart war Ihr Mann?
Ach, jeder in Dimbola hat einen weißen Bart. Aber wenn Sie wissen wollen, ob ich mit dem weißbärtigen älteren Herrn vom Feldweg verheiratet bin, ja, natürlich, das bin ich. Hier, das ist mein Ehering. Mit diesem Ring nehme ich dich zum Mann. Mit diesem Leib will ich dir huldigen. Sind Sie nicht auch verheiratet?
Ich? Verheiratet? Ich bin doch erst 22. Ich bin ein Leutnant in der Royal Navy. Das da drüben, das ist mein Schiff. Sehen Sie es nicht?
Das ist ja ein richtiges Schiff. Nicht so eins, das mit allem, was wir lieben, auf den Grund des Meeres sinkt.
Mein liebes Mädchen, ich weiß gar nicht, worüber Sie reden. Natürlich ist das ein richtiges Schiff. Der eiserne Herzog, 32 Kanonen, Kapitän Andrew Hatch. Mein Name ist Craig, Leutnant John Craig von der Royal Navy, der Marine Ihrer Majestät.
Und mein Name ist Mrs. George Frederick Watts.
Aber haben Sie keinen anderen?
Ach, viele. Manchmal bin ich die Bescheidenheit, manchmal bin ich die Poesie, manchmal bin ich die Keuschheit. Und manchmal, in der Regel vor dem Frühstück, bin ich auch einfach Nell.
Nell gefällt mir am besten.
Tja, wie schade. Heute bin ich nämlich die Bescheidenheit. Die Bescheidenheit, die zu Füßen Mammons hockt. Nur war Mammons großer Zeh unmalbar, also bin ich vom Podest herunter. Und dann habe ich es pfeifen gehört. Ich arme, schätze, ich bin ein ganz armseliges, undankbares Ding. Jeder sagt mir, wie stolz ich sein sollte. Ich sollte daran denken, für immer und ewig in der Tate Gallery zu hängen. Welche Ehre für eine junge Frau wie mich. Es ist nur, ist es nicht schrecklich? Ich gehe gerne schwimmen.
Und sitzen gerne auf einem Felsen, Nell?
Jedenfalls lieber als auf diesem furchtbaren Podest. Mrs. Cameron hat heute den Truthahn getötet. Die Muse muss eben Flügel tragen, wissen Sie? Aber Sie können sich nicht vorstellen, wie das kitzelt.
Was zum Teufel reden Sie da nur? Wer ist diese Mrs. Cameron?
Mrs. Cameron ist die Fotografin und Mr. Cameron der Philosoph und Mr. Tennyson der Dichter und Senior ist der Künstler. Und Schönheit ist Wahrheit, Wahrheit ist Schönheit. Das ist schon alles, was wir wissen und mehr brauchen wir auch nicht zu wissen. Sei du nur gut, süßes Mägdelein, und lass die anderen clever sein.
Ach ja, und das Äußerste fürs Höchste, das hätte ich beinahe vergessen.
Das ist schlimmer, als mit einem Sextanten den Stand der Sonne zu bestimmen. Ist das hier die Isle of Wight oder ist das die Isle of Dogs, die Insel, auf der sich die tollen Hunde tummeln?
Die Apfelbäume blühen hier das ganze Jahr über. Die Nachtigallen singen die Nacht durch.
Schauen Sie, Nell, lassen Sie uns doch für einen Moment vernünftig miteinander reden. Waren Sie jemals verliebt?
Verliebt? Bin ich denn nicht verheiratet?
Aber nicht so. Er küsst Sie?
Nicht so ganz.
Er küsst Sie nochmal?
Aber eigentlich gefällt es mir, auch wenn es natürlich nicht richtig sein kann.
Nicht richtig? Er küsst Sie? Was könnte daran falsch sein? Er küsst Sie.
Es lässt mich so furchtbare Dinge denken. Ich glaube, ich traue mich gar nicht, Ihnen das zu erzählen. Sehen Sie, es lässt mich an Beefsteaks denken, an Bier, daran, unter einem Schirm im Regen zu stehen, darauf zu warten, ins Theater zu gehen, an Menschenmassen, heiße Maronen, Omnibusse, all die Dinge, von denen ich immer geträumt habe, und stattdessen schnarcht Senior. Und ich stehe auf und gehe zum Flügelfenster und der Mond scheint und die Bienen summen und der Tau liegt auf dem Gras und die einsamen Nachtigallen schallen.
Himmel, Herrgott, ich war in den Tropen, aber so etwas habe ich noch nicht gesehen. Jetzt hör mal zu, Nell. Ich muss dir was sagen, etwas sehr Vernünftiges. Ich bin kein Mann, der übereilte Entscheidungen trifft. Ich habe einen scharfen Blick auf dich geworfen, als ich über den Feldweg hinweggesprungen bin. Und als ich im Rübenfeld landete, habe ich mir gesagt, das ist die richtige für mich. Und ich bin kein Mann, der Dinge leichtfertig tut. Hör zu, lass uns um 2:30 heiraten.
Heiraten? Aber wo sollen wir leben?
In Bloomsbury.
Gibt es denn dort Apfelbäume?
Keinen einzigen.
Nachtigallen?
Bei meiner Offiziersehre, ich habe in Bloomsbury noch nie eine Nachtigall singen hören.
Was ist mit der Malerei? Malen Sie jemals?
Ausschließlich das Bad. Rot, weiß und blau. Mit Lackfarbe von Espinel.
Aber wovon sollen wir leben?
Na ja, von Brot und Butter, von Würstchen und Räucherfisch.
Keine Bienen, keine Apfelbäume, keine Nachtigallen. Nur Würstchen und Räucherfisch. John, das ist himmlisch.
Also abgemacht. Punkt 2:30.
Oh, und was ist hiermit? Sie nimmt ihren Ehering ab.
Hat den dir wirklich der alte Herr mit dem weißen Bart gegeben?
Ja, eine Ausgrabung aus einer Grabkammer. Beatrices Grabkammer, nein, Lauras. Lady Ravenmount Temple hat ihm den in der Morgendämmerung auf der Spitze der Akropolis gegeben. Er symbolisiert, lass mich mal sehen, was symbolisiert dieser Ehering? Mit diesem Ring nehme ich dich zum Mann. Mit diesem Pinsel will ich dir huldigen. Er symbolisiert Signors Ehe mit seiner Kunst.
Dann hat er Bigamie begangen. Das dachte ich mir. Da ist etwas faul an dem alten Burschen, sagte ich mir, als ich über den Feldweg hinweggesprungen bin und ich bin nicht der Typ, der übereilt ein Urteil fällt.
Faul an Mr. Watts?
Arg faul, ja. Ein lautes Seufzen ist zu hören.
Mir war, als hätte ich jemanden seufzen hören.
Mir war, als hätte ich jemanden spionieren sehen.
Das ist sicher nur einer dieser schrecklichen Reporter. Der Strand ist immer voll von ihnen. Sie verstecken sich hinter den Felsen, weißt du? Für den Fall der Poeta Laureatus könnte gerade dem Schrei des rasend gemachten Strandes lauschen, den die Wellen mit sich reißen.
Der Delfin erscheint im Vordergrund.
Guck doch, was ist denn das?
Das sieht mir nach einem Delfin aus.
Ein Delfin? Ein echter Delfin?
Was sollte ein Delfin denn sonst sein?
Keine Ahnung. Aber da Nachtigallen Witwen sind, dachte ich, der Delfin könnte vielleicht ein Witwer sein. Er klingt so traurig, hör doch.
Der Delfin schluckt.
Oh, du armer Delfin, wie traurig du klingst. Sicher hat er Hunger. Guck doch, wie er sein Maul aufreißt. Haben wir denn nichts, was wir ihm geben können?
Ich gehe doch nicht mit einer Badehose voller Sprotten los.
Und ich habe nichts. Oder nur einen Ring. Da, kleiner Tümmler, nimm das. Sie wirft ihm den Ehering zu.
Gott, Nell, jetzt hast du es geschafft. Der Delfin hat deinen Ehering verschluckt. Was wird nur Lady Mount Temple dazu sagen?
Jetzt bist du mit Mr. Watts vermählt, kleiner Tümmler. Nur das Äußerste fürs Höchste, kleiner Tümmler. Sieh nach oben, kleiner Tümmler, und halte ganz still. Ich nehme mal an, es war ein weiblicher Delfin, oder, John?
Das wird Mr. Watts verdammt egal sein, Nell. Er küsst sie. Und
Vorhang. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. wer noch Lust hat, mit uns über Virginia Woolf und Bloomsbury und Freshwater zu sprechen. Der Aviva Verlag ist hier direkt neben der Leseinsel. Danke. Und die Bücher gibt es hier hinter der Wand auch käuflich.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.